Meine Hoffnung hängt an der Überzeugung, dass der Mensch überleben möchte. Und die Iranerinnen und Iraner möchten ihr Land zurück.
Herzlich willkommen in Folge 125 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Gina Kaya. Gina wuchs als Tochter eines persischen Ehepaars in Wiesbaden auf, studierte Malerei in Dessau und Journalismus in München. Außerdem ist sie Schriftstellerin und zwar mehr und mehr seit ihr Debütroman letztes Jahr auf der Longlist des Deutschen Buchpreises landete. In Im Herzen der Katze beschreibt Gina drei Frauengenerationen im Iran, ihren Alltag, ihren Mut und ihren Kampf um die Freiheit. Die Kritik war voll des Lobes und wir sind es auch und freuen uns, dass sie heute bei uns ist, um uns davon zu erzählen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Gina Kaya. Gina, Im Herzen der Katze heißt dein Debütroman. Du hast ihn vor einem halben Jahr jetzt publiziert und seitdem reißen die Lobeshymnen nicht ab. Zunächst einmal hast du sehr viele und fast ausschließlich wunderschöne Kritiken bekommen. Ich zitiere jetzt hier mal ein paar. Ein eindrücklicher und poetischer Blick in eine Gesellschaft, die durch ein Regime ihre Freiheit verloren hat, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kayas Buch trägt mehr zum Verstehen iranischer Verhältnisse bei, als viele politische Kommentare, findet die Sächsische Zeitung. Und außerdem heißt es, dieser Debütroman ist ein Page-Turner. Er ist ergreifend und absolut lesenswert. Welches war denn deine liebste Kritik?
Also was mich besonders berührt hat, war sicherlich die Laudatio von Judith von Sternburg, als mir jetzt im Januar der Mara Kassens-Preis in Hamburg im Literaturhaus vergeben wurde. Denn sie hat gesagt, im Idealfall treffen in der Literatur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Und das macht ein Buch haltbar für eine halbe Ewigkeit. Und das ist Gina Kaya mit Im Herzen der Katze gelungen. Und das hat mich sehr gefreut.
Ja, dein Titel Im Herzen der Katze ist eine geografische Metapher, denn der Iran gleicht in seinen Umrissen auf der Landkarte einer Katze. Wenn man das einmal sieht, kann man es tatsächlich nicht mehr nicht sehen. Dein Buch ist ein autofiktionaler Roman. Erklärst du uns, wo bei einem solchen welche Linien verlaufen, jetzt im Unterschied zur Autobiografie oder eben Fiktion?
Da muss ich dir jetzt gleich widersprechen, das ist kein autofiktionaler Roman. Er wird sicherlich so gelesen und am Ende liegt natürlich die Kunst immer im Auge des Betrachters. Aber wenn du mich jetzt fragst, ist es kein autofiktionaler Roman. Es ist ein Roman und ich habe ja mal ein Memoir geschrieben, das heißt Älter als Jesus. Und da bekenne ich mich nicht nur zur Autofiktion, sondern zur Autobiografie. Dieser Roman trägt nur deshalb hat die Ich-Erzählerin meinen Namen, also den Namen der Schriftstellerin, weil der Auslöser, diesen Roman zu schreiben, der Mord an einem Mädchen war, das meinen Namen trug, Gina Massoamini. Und dadurch hat eine Überidentifikation stattgefunden und deswegen habe ich mich entschieden, die Ich-Erzählerin Gina zu nennen. Und schön ist, du gesagt hast über Iran ist eine Katze und jetzt, wo man es weiß, sieht man das. Das war auch der Grund, warum ich die Landkarte aufs Cover genommen habe. Ich fand das immer toll bei Italien. Irgendjemand hat mal gesagt, Italien ist ein Stiefel und man sieht immer den Stiefel.
Ja.
Und das wollte ich auch gerne mit Iran. Gleichzeitig ist Katze eine Doppelmetapher, also nicht nur für den Umriss, sondern wir sagen auch auf Persisch zu starken iranischen Frauen Shirzan, also Löwin.
Ja.
Und insofern bedeutet Im Herzen der Katze einmal, ja, im Herzen Iran, des Landes, aber auch im Herzen der mutigen iranischen Frauen.
Das Buch erzählt anhand von drei Generationen iranischer Frauen von der Sehnsucht nach Freiheit und nach Selbstbestimmung. Und die Frauenfiguren in diesem Buch hast du auch hinsichtlich deiner eigenen Geschichte als Möglichkeiten beschrieben. Das war in einem anderen Interview. Erklärst du uns das? Und wie ist deine eigene Geschichte, dein Verhältnis zum Iran?
Als mir klar war, worum es mir vor allem im Herzen der Katze geht, nämlich zu beschreiben, wie Frauen immer wieder Möglichkeiten finden in dieser Unmöglichkeit, die ihnen vom Patriarchat und vom islamischen Regime gestellt wird, zu überleben, habe ich mir überlegt, wie es mir denn ergangen wäre oder ergehen würde, wenn ich zum Beispiel als Tochter meines Großvaters geboren worden wäre, was ja sozusagen die Generation dieser Tantenfigur ist, ja, oder als, es gibt eine Figur, die heißt Iman in dem Buch, die hat dasselbe Alter der Erzählerin, ja, wenn ich sozusagen kurz um die Revolution im Iran geboren worden wäre, als homosexuelle Frau, oder wenn ich zur Gen Z gehören würde, so wie die Nichtenfigur, die jetzt 22 ist. Insofern ich bin ja eine Frau und ich habe iranische Wurzeln, mir versucht vorzustellen, wie ich durch diese Unmöglichkeit, durch diese Repression und auch Oppression navigieren würde. Mhm. Und daher ja, sehe ich es einerseits als Möglichkeiten meines Ichs und überhaupt als Existenzmöglichkeiten. Das ist es ja, was Figuren sind, ja, in der Literatur. Es sind ja Möglichkeiten. Jede Geschichte erzählt ja eine Perspektive und jede Perspektive ist eine Möglichkeit, die Welt zu sehen oder wahrzunehmen.
Ja. Du hast es vorhin schon kurz angerissen. Im Herzen der Katze setzt damit ein, dass deine Ich-Erzählerin auf Instagram davon liest, dass ihre Namensvetterin Gina Masha Amini von der Sittenpolizei totgeprügelt wird. Das ist natürlich eine reale Begebenheit aus dem Jahr 2022. Hast du damals auch über ausgerechnet Instagram, was ja ein vergleichsweise eher harmoniesüchtiges Medium ist, davon erfahren?
Ja, das entspricht der Wahrheit und ist auch ein ganz wichtiges Erzählmittel in diesem Roman. Denn einerseits könnte man meinen, dass die Ich-Erzählerin die Erzählerin ist. Andererseits ist für mich, Gina Kaya, die Schriftstellerin, auch Instagram ein Erzählmittel, ein Tool. Und es beginnt ja, dass die Ich-Erzählerin dieses Telefon in der Hand hält. Und man sagt ja so leicht dahin, das Leben liegt in deiner Hand. Und in dem Fall lag der Tod in der Hand. Und wie du sagst, Instagram ist ja sozusagen gegründet worden als sehr hedonistisches, eskapistisches Medium. Ja. Und auf einmal fing es an, immer mehr auch dafür genutzt zu werden, Aufmerksamkeit zu schaffen für verschiedene Gesellschaften und Konflikte. Und sicherlich ist die Aufstände, die 2022 im Iran passiert sind, waren die ersten, die wir fast live auf Instagram mitverfolgen konnten.
Ja.
Und das war ganz wichtig, sowohl als Erzählstimme als auch als realer Bezug zu, wie wir von Dingen erfahren. Denn wir erfahren von Dingen nicht mehr durch Zeitung oder Fernsehen oder Radio als erstes. Wir erfahren von diesen Begebenheiten als erstes über Instagram, wenn wir es nutzen.
Ja. Nach dem Tod von Gina Masha Amini entwickelten sich im Iran die sogenannten Frau-Leben-Freiheit-Proteste. Und ich weiß noch, kurz, ganz kurz im Nachhinein, sah es so aus, als würden die sich zu einer Revolution entwickeln. Oder hast du daran nicht geglaubt?
Dazu muss man sagen, Frau-Leben-Freiheit ist im Original Jinjion Ozodi und das ist ein kurdischer Resistance-Bewegung, der geht von den kurdischen und Menschen aus, die schon immer diesen Aufschrei benutzt haben, um sich zu befreien. Und Gina Masha Amini ist kurdischen Ursprungs, Iran ist ein Vielvölkerstaat. Und so ist diese Bewegung entstanden. Also sie wurde ausgelöst von Kurden und Kurdinnen. Und das hat viel mit meinem persönlichen Charakter zu tun. Ich bin jemand, der hofft immer. Mhm. Und insofern ist meine Antwort, selbstverständlich habe ich gehofft, dass es diesmal klappt. Es ist nicht der erste Aufstand gewesen, den die Bevölkerung gegen das Regime geübt hat. Es gibt seit der Islamischen Revolution, die 1979 war, gab es immer wieder gleich von Anfang an, als die Menschen verstanden haben, dass sie getäuscht wurden von Khomeini, gab es den ersten Aufstand. Dann gab es 10 Jahre Krieg mit dem Irak. Nach dem Krieg gab es wieder den nächsten Aufstand, 2009 die gefälschten Wahlen, 2019. Also es gab immer wieder, jede Generation scheint ähnlich wie ich immer wieder zu hoffen, dass man sie jetzt zu Fall bringt. Ja. Und mit jeder Generation und dem Fortlaufen der Zeit werden diese Bewegungen auch immer stärker. Und sicherlich hat auch dazu Instagram beigetragen. Denn wenn du einerseits siehst, wie die Welt außerhalb des Irans ist, ja, dann begreifst du auch viel schneller, dass alles, was dir dieses Regime sagt, reine Propaganda ist. Und das hat diese Bewegung 2022 nochmal ganz anders stark gemacht, denn das ist die Generation Z, die natürlich so in den sozialen Medien verankert ist, die sieht, wie die Welt da draußen ist, die lässt sich doch von den Regierenden nichts mehr vorschreiben, die weiß doch, dass das nur zur Unterdrückung gilt. Und deswegen war die Hoffnung groß, dass es diesmal klappt. Und wenn man jetzt ganz aktuell schaut, ist es ja nochmal eine stärkere Bewegung geworden. Aber gleichzeitig antwortet auch das Regime immer nochmal stärker, ja, nochmal aggressiver.
Und indem es das Internet auch drosselt.
Genau, ganz genau. Und das war 2022 nicht in dem Ausmaß passiert. Also weder, dass das Internet, also ein kompletter Blackout stattgefunden hat, aber auch die Brutalität war da schon da, die er auch im Herzen der Katze beschreibt. Aber das hat jetzt nochmal ganz andere Formen angenommen. Und auch jetzt, wenn es heißt, die Tage, das Internet ist zurück, es stimmt nicht. Also der Blackout findet immer noch statt. Es wird alles vollkommen kontrolliert. Beide Seiten. Aber die Hoffnung habe ich immer noch. Ja, es ist jetzt nicht so, trotz der Brutalität, dass ich nicht fest davon überzeugt bin und daran glaube, dass dieses Regime zu Fall kommen wird.
Ja. Gina Kayas Roman kommt nun gerade zur rechten Zeit, um einiges gerade zu rücken, sagt Susanne Wahab-Zadeh in der Süddeutschen Zeitung. Was rückt dein Roman gerade? Verstehst du das?
Das finde ich schön, dass du dieses Beispiel bringst, weil was mich da berührt hat, Susanne Wahab-Zadeh, die ich persönlich nicht kenne, die aber iranische Wurzeln hat und vor allem aus dem Kino auch kommt, das hat mich sehr gefreut, auch genau dieser Satz. Mhm. Denn das zeigt, dass ich auch Menschen berühre, die noch viel stärker mit dieser Geschichte verbunden sind. Ja.
Ja.
Und was es zurecht rückt, da müsstest du natürlich Susanne Wahab-Zadeh aus ihrer Perspektive fragen. Ich persönlich kann sagen, ich bin ja in den 70ern in Deutschland geboren, in Westdeutschland. Ich betone das, weil Deutschland damals noch geteilt war. Das ist wichtig für meine Sozialisierung zu verstehen. Und ich war ungefähr 11 Jahre alt, als dieser Roman Nicht ohne meine Tochter erschien.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, also es war so Anfang der 80er, da war die Revolution schon, es gab mitten den Irakkrieg, aber dennoch wussten die Menschen nicht viel über den Iran. Und Dann kam dieses Buch und dann wurde der auch noch verfilmt.
Betty Mahmoudi hat es geschrieben.
Genau, Betty Mahmoudi hat es geschrieben mit Sally Field in der Hauptrolle und auf einmal wusste jeder alles über den Iran. Und ich bin sicher, die Geschichte ist wahr und sie war grausam. Also diese Amerikanerin, die sich in einen Iraner verliebt, die ziehen in den Iran, Revolution bricht aus, sie will weg, nicht ohne meine Tochter.
Ja.
Aber das heißt ja nicht so, dass jeder iranische Mann so ist. Und ich musste jahrelang beantworten, ist dein Vater auch so? Nein, ist er nicht.
Ah ja.
Und vielleicht meint das Susanne Wahab-Zadeh auch. Jedenfalls ist das meine Intention, zu erzählen, was es bedeutet, Iranerin, Iraner zu sein. Was ist Iran für ein Land? Ich wollte eine größere Perspektive aufmachen, als die, die im allgemeinen Narrativ gilt. Und vielleicht, ja, meinte sie das. Mich jedenfalls hat das damals traumatisiert. Es hat mir auch gezeigt, was für eine Macht eine Geschichte haben kann. Und ich hatte mir da schon vorgenommen, dass ich eines Tages eine andere Geschichte erzählen möchte. Und wie du weißt, ich habe ja in München an der Deutschen Journalistenschule studiert und war bei der L, habe dort volontiert und habe in meiner Zeit bei der L im Volontariat eine Reportage, meine erste Reportage, und das war schon eine Iran-Reportage. Also der Iran als Thema hat sich schon immer durchgezogen. Ich habe später auch für den Stern gearbeitet, für Neon. Ich habe auch für Neon eine Iran-Reportage gemacht. Es war mir immer ein Bedürfnis, verschiedene Perspektiven zu zeigen, verschiedene Möglichkeiten.
Ja. In der Ukraine bombt jetzt in diesen Tagen Putin den Menschen die Infrastruktur weg. Und in Amerika werden Demonstranten von Donald Trumps Miliz Eis erschossen. Hast du das Gefühl, dass der Iran, der vor ein paar Wochen noch überall ganz vorne in den Nachrichten war, nun schon wieder ins Abseits des öffentlichen Bewusstseins rückt, einfach weil so viel Schlimmes gleichzeitig passiert?
Ja, das bringt uns auch wieder zurück zu Instagram. Das ist ja nochmal, finde ich, apropos Sucht zu sehen. Ja, wir haben ja dieses Tool benutzt aus so vielen unterschiedlichen Gründen. Und wie du jetzt sagst, dadurch, dass wir alles sozusagen im Sekundentakt mitverfolgen, rattert da eine Grausamkeit nach dem anderen durch den Feed. Und ich weiß nicht, es gibt ja auch das Problem mit Algorithmus. Also wenn wir jetzt von Instagram ausgehen, können wir sagen, es gibt den Algorithmus, der das steuert. Wenn wir aber an Tageszeitung oder Fernsehen denken, da gibt es zwar keinen Algorithmus, aber da gibt es natürlich Redakteure und Redakteurinnen, die das bestimmen, ja, was vorne hingesetzt wird oder hinten. Also für mich ist da ein starker Vergleich. Und ob jetzt bei der Süddeutschen Zeitung der Iran-Ticker an erster, zweiter oder vierter Stelle, das entscheidet ja auch jemand, ja,
Ja.
ähnlich wie ein Algorithmus. Und natürlich ist dieses Chaos auch Methode. Denn um mehr Chaos, das hat ja schon Orson Welles in 1984 beschrieben, umso mehr Chaos entsteht, umso mehr verlieren die Menschen den Überblick und schalten auch einfach ab, weil es auch zu viel wird. Ja? Und das ist eher die Gefahr, die ich sehe. Gar nicht, dass die Aufmerksamkeit in den Hintergrund rückt, sondern dass eine Überforderung, eine Übersättigung stattfindet, dass man sich einfach abwendet. Und das geht ja schon mir so, dass ich denke, ich muss es jetzt 3 Tage einfach auslassen,
Ja.
weil es ändert auch gar nichts mehr daran. Es wird ja alles aktualisiert, aber in 3 Tagen ist es auch nicht besser oder schlimmer als jetzt. Und was mich an diesen drei Vergleichen, die du gebracht hast, vor allem erschreckt, ist, dass die wahnsinnig viel gemeinsam haben. Also man hat fast das Gefühl, dass einer den Ton vorgibt und in dem Fall würde ich sagen, das islamische Regime, ja, denn daher kennen wir das, die eigene Regierung erschießt ihre Menschen und jetzt sehen wir genau dasselbe in Amerika.
Ja.
Und diese Parallele zwischen Minneapolis und Teheran, die ist da.
Ja. Da gibt es diesen von Donald Trump geäußerten oder besser gesagt auf Truth Social geposteten Satz: Hilfe ist auf dem Weg. Der ist auch schon wieder über 2 Wochen alt. Und in der Zwischenzeit dringen nun immer mehr Nachrichten von Massenerschießungen, auch Bilder im Iran an die Öffentlichkeit. Du hast vorhin gesagt, du bist immer Optimist. Was empfinden die Menschen im Iran angesichts solcher westlicher Durchhalteparolen?
Also das ist wirklich ein ganz schlimmer Satz, den du da gesagt hast, mit Hilfe ist auf dem Weg, also den du zitiert hast,
Wollte
denn
gerade sagen, ja.
genau, nee, also nee, entschuldige, nein, also den du da zitiert hast, nicht du, sondern das ist wirklich eine, fast muss man sagen, Next Level Grausamkeit, ja, denn das ist wie, wenn du einem Kind sagst, kletter hoch auf den Baum und spring, ich fange dich,
Ja.
und dann fängt da keiner und das Kind platscht runter und ist tot. Also das ist so eine Grausamkeit. Und ich kann jetzt überhaupt nicht verallgemeinern oder dafür sprechen, wie viele Menschen das im Iran tatsächlich dazu bewegt hat, dass sie extra auf die Straße gegangen sind. Ob da wirklich das, was Trump gesagt hat oder auch der Sohn des Schahs, der sich nach vorne drängt, was das für einen Einfluss hatte oder nicht, das steht noch mal auf einer anderen Sphäre. Also das kann ich mir nicht anmaßen zu wissen, dass das an meiner Hoffnung nichts erschüttert, denn meine Hoffnung hängt nicht an einem Donald Trump oder an einem Reza Pahlavi. Meine Hoffnung hängt philosophisch an der Überzeugung, dass der Mensch überleben möchte. Und die Iranerinnen und Iraner möchten ihr Land zurück. Sie möchten leben, ja, sie möchten in Freiheit leben, sie möchten selbstbestimmt leben in einer säkularen Demokratie. Das haben sie oft genug geäußert und sie sind bereit, dafür zu sterben, denn das Leben, so wie es ist, ist nicht mehr lebenswert für sie. Und das geht über diesen Freiheitsruf der Frauen hinaus, denn mittlerweile ist ja die Währung so gesunken, die Menschen haben überhaupt nicht mehr das Minimum, um sich überhaupt noch zu ernähren.
Ja, in einem eigentlich reichen Land, bodenschätzenreichen Land.
In einem der reichsten Länder überhaupt, genau wie du sagst. Und ich glaube, das ist für mich eher der, ja, diese Überzeugung, dass es ohnehin aus dem Land selber herauskommen muss und die Überzeugung, dass sie es schaffen werden. Aber dass natürlich diese Grausamkeit, die Trump da auferlegt hat, das ist wirklich das Schlimmste überhaupt. Und es hört ja nicht auf, ja. Die sagen ja immer noch, die spielen sozusagen. Das ist ja für mich wie so ein vollkommen psychologischer Terror, jeden Tag zu sagen, wir kommen doch nicht, wir verhandeln doch nicht, macht weiter, wir sind da. Also das ist ja so, mit wem reden die überhaupt?
Ja, umso wichtiger, dass es Bücher und Menschen wie dich gibt, die die Geschichten erzählen, so wie sie sind und die sie aus dem Inneren heraus eben auch kennen. Kommen wir jetzt mal zu deinen Würdigungen. Du warst auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2025 mit diesem Buch Du hast, das hast du vorhin schon kurz mal erwähnt, herzlichen Glückwunsch, den Mara-Kassens-Preis gewonnen.
Danke.
Der ist als Preis noch ziemlich neu. Erzählst du uns kurz, worin er besteht und wer ihn verleiht und wofür?
Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob er so neu ist. Ich glaube, dass er sogar älter ist als der Deutsche Buchpreis. Der hieß nur früher anders und hieß, glaube ich, der erste Roman und wurde immer schon in Hamburg vergeben. Und irgendwann kamen Holger und Mara Kassens als Stifter hinzu und seitdem heißt der Mara-Kassens-Preis. Das ist ein Preis, der von einer Leserinnen- und Leserjury vergeben wird für den ersten Roman.
Also die wichtigsten eigentlich überhaupt, ja?
Genau, und das macht ihn so besonders. Und noch dazu ist er hochdotiert, unterstützend gemeint, dass man eben die Arbeit fortsetzt für den zweiten Roman, also sozusagen wie so ein Stipendium. Und deswegen bedeutet mir dieser Preis auch so viel, wie du selber sagst, weil er von Leserinnen und Lesern vergeben wird. Für mich ist ja Schreiben ein Dialog in erster Linie mit mir und der Welt um mich herum. Und der Dialog wird fortgesetzt. In dem Moment, wo die Leserinnen und Leser den Roman lesen, dann treten die ja in Dialog mit mir. Sie sitzen ja genau wie ich alleine im Raum still, die Geschichte in meinem Kopf aufschreibe. So sitzt ja die Leserin und der Leser ja auch still und hört die Geschichte in dem Kopf. Und das hat mir viel bedeutet und war auch sehr bewegend, denn es fand genau in dieser Zeit des totalen Blackouts im Iran statt.
Ja.
Also während die Menschen dort auf der Straße für ihr Leben kämpften und dafür starben, wurde mir dieser Preis verliehen. Und das war bittersüß, denn einerseits ist natürlich eine Freude, dass im Herzen der Katze so viele erreicht, andererseits eine große Traurigkeit, was den Iranerinnen und Iranern widerfährt. Und
Und wahrscheinlich damit auch also ein diffuses Schuldgefühl, oder? Könnte ich mir vorstellen.
ja, eine Scham eher, also ein Schuldgefühl nicht, denn ich tue, was ich tun kann, aber ein Schamgefühl und gleichzeitig auch nicht, denn ich muss sagen, es war sehr würdevoll gemacht. Es gab eine tolle Ansprache sowohl von der Leiterin des Literaturhaus als auch von der Staatsrätin. Ich war sehr berührt. Also da habe ich eben gemerkt, dieser Dialog, er ist da. Ja, das im Herzen der Katze berührt die Menschen und die Menschen geben das zurück und so würdevoll. Und elegant war das bis hin zu der Tatsache, dass es einen Rotwein gab, der Shiraz hieß, wo die berühmte Shiraz-Traube herkommt.
Ja.
Und auch das fand ich sehr liebevoll gewählt.
Ja.
Und Shiraz ist ja die Region um Persepolis herum, die auch im Herzen der Katze beschrieben wird. Die Perser waren ja mal bekannt für den besten Weinanbau und das islamische Regime hat ja sogar die Trauben vertrieben.
Du, Gina, bevor du Journalistin und Schriftstellerin geworden bist, hast Malerei am Bauhaus in Dessau studiert. Du stellst auch aus. Wann und wo zuletzt? Und wann und was als nächstes?
Ich habe angefangen tatsächlich mit der Malerei in Wiesbaden an der Freien Kunsthochschule und mein Professor dort, der wurde eingeladen ins Bauhaus, eine Meisterklasse mitzunehmen und in dieser Klasse war ich. Ich betone das nur, weil man kann so per se nicht einfach am Bauhaus studieren. Ja, es ist immer im Austausch mit einer Hochschule. Zuletzt habe ich ausgestellt, ich war Teil einer Gruppenausstellung in Baden-Baden, die hieß See and Fork, kuratiert von Charla Ilk, die jetzt das Gorki in Berlin übernimmt. Und sie war zu der Zeit Direktorin dort. See and Fork ist ein Titel, ein Gedicht von Etel Adnan, einer ganz tollen Dichterin, die leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Und in dieser Ausstellung ging es, und das macht es auch immer noch so aktuell, darum, welchen Einfluss der Erste Weltkrieg auf die Weltordnung von heute hat. Und da war ich mit zwei Gedichten und Zeichnungen vertreten, die Tränenfänger, die im Zusammenhang mit meinem Roman stehen. Ich schreibe meine Romane, meine Bücher, alle Geschichten immer erst von Hand. Ich zeichne viel, ich spreche fließend Persisch, ich bin aber Analphabetin und ich denke, dadurch habe ich sehr früh zur Bildsprache gegriffen. Und wenn du es.
Das heißt, du kannst es weder lesen noch schreiben.
Genau,
Ja.
ich kann es weder lesen noch schreiben und dadurch, wenn du so willst, male ich auf Persisch.
Ja.
Und das ist auch ganz wichtig, im Dialog sozusagen mit meiner Arbeit. Und ich habe in Paris in einer tollen Galerie, bei Galerie de Rouen, ausgestellt im Dialog mit Miriam Kahn. die ja auch sehr bekannt ist für ihre Bilder, wo es sozusagen um Brutalität dem Frauenkörper gegenüber geht. Und da war die erste Seite aus dem Herzen der Katze gegenübergestellt mit einem liegenden Frauenakt von Miriam Kahn, der hieß Das Gebet.
Und planst du, denkst du auch in der nächsten Ausstellung oder ist das eher gerade, ja, zweitrangig ist dann gleich so eine Wertung, aber sitzt du vielleicht schon an deinem neuen Roman oder bist du jetzt erstmal auf Lesereise? Wie ist der Stand gerade bei dir?
Es ist genau so schön, wie du es gesagt hast, alles zusammen, alles gleichzeitig. Ja, aber es ist so, aber das liegt eher daran, weil ich wirklich alles von in meine Notizbücher, das heißt, ich kontrolliere das nicht. Ja, also ich arbeite am neuen Roman, dann kommt mir ein Gedanke, den ich zeichnen will oder ein Bild, dann kommt ein Gedicht bei raus. Also ich arbeite einfach und lasse es kommen, so wie es kommt. Und dann selektiere ich und sortiere ich. Und das kann sein, ein Roman dauert ja lange. Das kann jetzt sein, dass das 2-3 Jahre dauert, bis der nächste fertig ist. Und vielleicht entsteht aber in dieser Zeit ein neuer Gedichtband oder eine Ausstellung.
Genau, Gedichte schreibst du nämlich auch noch. Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, und ich mag das gerne, mir das offen zu halten und das auch offen zu lassen. Ich habe aber auch noch mit Im Herzen der Katze viel vor. Also es erscheint ja dieses Jahr in 4 Sprachen. Also wir haben es schon in sehr viele Länder verkauft, aber dieses Jahr 2026 erscheint es in Frankreich, was mir wichtig ist, weil ich dort lebe, auf Italienisch, Niederländisch, Dänisch. Und vielleicht denke ich auch über eine Ausstellung nach, ja, im Zusammenhang mit dem Roman.
Sehr spannend. Apropos, liebe Gina, das ist ja hier ein Kunstpodcast, in dem wir unseren Gästen ganz am Ende der Folge immer die beiden gleichen Fragen stellen. Und jetzt kriegst auch du sie gestellt. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum und warum?
Ah, das ist ja sehr schwer. Denn ich muss tatsächlich sagen, dass ich, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, im Museum bin, das beruhigt mich so wahnsinnig. Ja. Und ich mag es sehr, da durchzuspazieren. Und ich habe dadurch sehr, sehr viele lieben gelernt. Dadurch, dass ich in Frankreich lebe, lass mal 2 nennen. Ich lebe ja teilweise in Südfrankreich und eben in Paris. Also in Südfrankreich ist es sicherlich das Mucem in Marseille. Wahnsinnig toll. Das ist wie auf einer kleinen Halbinsel und es sieht so aus wie so ein Betonfort, ja, so aus dem Meer herausragend und dann aber total transparent, sehr viel Glas. Das finde ich ein wahnsinnig tolles Museum, sowohl inhaltlich als auch architektonisch.
Was ist inhaltlich? Sagst du dazu auch?
Also es ist ein modernes Museum. Das ist das moderne Museum von Marseille. Das heißt, es ist zeitgenössisch, sicherlich vergleichbar mit Berlin-Hamburger Bahnhof. Die haben eine tolle permanente Kollektion, aber so das Beste, was man sich aus der zeitgenössischen Kunst vorstellen kann und was sich dann so eine Stadt wie Marseille leisten kann. Ja, ja, aber sehr progressiv. Und fast vielleicht überraschend progressiv, ja, für einen Ort, der so im Süden liegt. Also das und jetzt leider zu meinem Leidwesen geschlossen, ich liebe das Centre Pompidou. Okay. Das Centre Pompidou, als ich auch noch sozusagen tagtäglich in Paris gelebt habe, ist keine Woche vergangen, wo ich nicht da war, ob es eine neue Ausstellung gab oder nicht. Ich finde, Museen sind ganz, ganz wichtige Orte. Und wenn ich nur eine Kritik äußern könnte an alle, die das zu bestimmen haben, sie sind viel zu teuer. Man muss anders Förderung finden. Und das sage ich deswegen, weil ich selber so gerne da reingehe. Ja. Der Eintritt ist zu teuer. Der Eintritt ist einfach nach wie vor zu teuer. Es muss viel inklusiver sein.
Die Nachricht ist raus, würde ich sagen, Gina. Ich habe aber noch eine allerletzte Frage für dich.
Bitte.
Wenn ich dir ein Kunstwerk schenken würde und da könntest du dir jetzt jedes aussuchen auf dieser Welt, welches wäre das und natürlich auch warum?
Also das ist auch sehr schwierig. Aber es wäre vielleicht eine Zeichnung von Klee.
Okay.
Also ich mag an den Klee-Zeichnungen das Minimale. Es ist einfach eine ganz feine Linie, schwarzer Strich auf weißem Papier. Und er drückt so viel aus. Es gibt so viele schöne, die Engel von Klee, das gefundene Herz. Das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal wieder gesehen in Wien. Auch ein ganz tolles Museum, wenn ich das noch sagen darf, das Leopold-Museum in Wien. Mhm. Wow, das hat mich sehr begeistert. Also es wäre sicherlich ein Klee, das gewonnene Herz.
Sehr schön. Liebe Gina, wir danken dir an dieser Stelle für dieses schöne Gespräch und wünschen dir alles, alles Gute.
Ich danke dir und euch. Vielen Dank.
Das war Folge 125 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu bei grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.